bei dir und wünsche dir Gottes Segen und wir freuen uns, was du uns zu sagen hast.
Jetzt muss ich da irgendwie noch ein bisschen aus dem Weg. So, merci vielmals für die Einladung, dass ich zu euch darf ich auch erzählen darf. Aktion Weihnachtspäckchen, allgemein ein bisschen über unsere Arbeit. Und ja, ich glaube, ich lasse jetzt einfach los und ihr fragt nachher. Es funktioniert sehr gut. Also eben, Weihnachtspäckchen, dort wirklich einfach ein grosses Merci. Gell, so wie du hast gesagt, eben, tut ihr viele einfach Sachen, macht ihr das mit der Kirche zusammen. Genau, mit der reformierten Kirche. Und ja, dort möchte ich euch einfach ein Merci sagen und noch auch ein bisschen erzählen von dem, was das so auswirkt, was das tut, was da, was das vielleicht auch bewirkt oder wie Gott wirkt durch die Weihnachtspäckchen durch. Wir haben letztes Jahr 120'800 Päckchen dürfen sammeln in der Schweiz. Und die von euch, die Päckchen machen oder helfen, die wissen, was es zu tun gibt, für mich ist das absolut erstaunlich. Das ist so viel, da sind wir einfach dankbar von Herzen. Päckchen-Inhalt, du sagst ja da auch noch etwas dazu. Eben durch das, dass wir Jubiläum haben und wir müssen Deko besorgen, habe ich im Moment das Erwachsene- und das Kinderpäckchen, das habe ich also nicht das ganze Jahr. Da sind wir wirklich einfach froh, wenn die Sachen, das gibt es so eine Liste, wenn das drin ist, nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr wegen, das muss alles verzollt werden. Und wir sind da sehr fest auf Goodwill angewiesen, weil ihr könnt auch in der Schweiz eigentlich nicht einfach einen Lastwagen einführen und sagen, höchstwahrscheinlich ist das drin, aber vielleicht auch etwas ganz anderes. Und das ist in Osteuropa eigentlich gleich. Sie haben einfach nach wie vor Freude an den Päckchen und darum findet man diesen Deal. Aber eben, irgendwie Zöllner haben eine gute Nase, die tun natürlich 2-3 Päckchen auf und das ist garantiert das, was halt Fleisch, Bouillon drin hocken dazwischen. Und, also ich meine, da geht die Welt nicht unter, aber dass unsere Leute, je nachdem, müssen sie Bussen zahlen oder halt Entschuldigungsbrief und so. Wenn wir das vermeiden können, machen wir das gerne. Und wir haben wirklich auch gerne das drin und nicht weniger, weil halt dann die Verteilung einigermaßen gerecht ist. Genau. Und halt auch, wenn die Sachen schön sind. Ich glaube, das Bild habe ich rausgenommen. Letztes Jahr bei unserem Keller, wir tun schon ein paar Päckchen rausfischen und wir haben gemerkt, das ist zu viel zu leicht, da ist sicher nicht das drin, was sollte. Und das ist halt wirklich einfach, also das gebrauchte Zahnbürstchen und so solche Sachen finden wir auch immer wieder. Und das ist relativ unschön, weil wir ja eben eigentlich Wertschätzung, Gottes Liebe weitergeben. Und mit dem nachgehätschten Zahnbürstchen sage ich etwas anderes, oder? Genau, aber eben, allergrösste Teil ist einfach Freude, pure Freude. Und von dem möchte ich euch ein bisschen erzählen oder ein bisschen weitergeben. Eben wirklich einfach ganz fest und ein grosses, grosses Merci. Und immer wieder haben wir wirklich einfach Leute, Kinder, Erwachsene, die sagen, das ist das erste so Geschenk in meinem ganzen Leben, das ich bekomme. So etwas habe ich noch nie bekommen. Und meine Kinder, die sind 11, 13, 15, die finden die Päckchen auch toll, aber also ich würde jetzt keines von meinen Kindern sagen, ich übrigens natürlich auch nicht. Also so etwas habe ich noch nie bekommen, oder? Nicht wirklich. Genau, aber da ist immer, also natürlich hat er auch in Osteuropa selbstverständlich die ganze Bandbreite, aber es hat wirklich einfach immer wieder Kinder, Erwachsene, die so etwas noch nie gesehen haben. Und auch selbstverständlich sonst humanitäre Hilfe, eben wenn wir jetzt diesen Geschwistern, also beziehungsweise ihren Eltern einen Sack oder zwei oder drei Herdöpfe in den Keller stellen, hilft das viel weiter, oder? Aber es ist halt das Persönliche, da hat jemand für mich etwas parat gemacht. An mich hat man gedacht, das Persönliche, Gott hat mich gesehen. Jemand denkt an mich, ich bin nicht alleine. Ich glaube, das tut so gut. Ein Teil der Päckchen wird direkt, also verteilen unsere Mitarbeitenden vor Ort, ganz direkt, eben mit Leuten, die sowieso gegen Hilfsgüter vorbeibringen, Leute, die aus irgendeinem Grund nicht für sich können sorgen können. Ein Teil wird über... Also gerade in Dörfern geht man häufig einfach in die Schule. Weil da haben alle Kinder im Schulalter ein Päckchen, es ist gerecht. Voilà. Es gibt keine Stürme. Und eben, manchmal dürfen sie es der Schule schon auspacken, das ist natürlich lustig. Und manchmal nehmen sie es auch mit heim. Genau, Kinderheim. Ganz sicher auch in Osteuropa hat er eigentlich viele Kinder, relativ auch nicht bei ihren Eltern aufwachsen, denken halt, oh, gleich auch noch mit der Sowjetunion Vergangenheit. Eben Kinder, oder Eltern, muss ich so sagen, die ihre Kinder abgeben oder dass der Staat wegnimmt, weil sie nicht gut für sie schauen. Die haben natürlich auch Riesenfreude und erleben das sonst auch nicht so. Das ist im Spital, es sind Behindertenvereine, die Päckchen bekommen, also der Verein der Kriegsveteranen, der Verein der Sehbehinderten, was auch immer, wo er über ihre Kanäle Päckchen verteilen. Genau, geht es so ein bisschen quer durch und selbstverständlich natürlich auch Gemeinden. Stimmt, das da ist gerade ein Kinderclub in der Ukraine, wo Kinder all, ja, jede Woche von Jesus hören und da eben auch ein Päckchen bekommen. Und halt da eben sehr viele Gemeinden machen einfach einen Weihnachtsgottesdienst, erzählen den Leuten in ihrem Dorf, hey, eigentlich geht es an Weihnachten nicht um Schoki und Zahnpasta, oder? Jesus, er ist uns ein Geschenk und schaut mal, Weihnachtspäckchen sind einfach ein Zeichen davon. Und auch dort ist natürlich die Freude riesengroß. Was mich immer wieder, also ich möchte euch echt von Moldawien erzählen, von Kind, was mich aber immer ganz fest berührt, sind die älteren Leute. Hier die Ljuba und der Vladimir, die sind, muss ich nachher schauen. Sie ist 86 und er 89. Und also sie stehen halt einfach exemplarisch für ganz viele andere, hunderte oder tausende andere. Und ich möchte euch kurz ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen. Die sind beide in Moldawien aufgewachsen. Und nachher hat ja der Stalin das in das Übrige, wie sagt man, gemacht, betrieben, wie auch immer. Und beide sind als Kind mit, also die Väter sind irgendwie halt in die Mühle gekommen. Der eine hat, glaube ich, irgendwie noch im Staat gearbeitet vorher, gar nicht gegangen oder intellektuell gewesen. Die sind beide mit ihrer Familie in Viehwaggon gepfercht worden, auf Sibirien deportiert. Und jetzt weiss ich jetzt nicht mehr. Also, ich glaube, der eine Vater ist wieder umgebracht worden, beim anderen weiss ich es nicht mehr. Und haben dort aber dann eben ihre Kindheit verbracht, überlebt. Sie gross geworden, haben studiert und haben einander so gelernt kennen. Vermessungstechnik haben sie geschafft. Und sind dann als Kurator erwachsen. Sie sind zurück auf Moldawien, es war natürlich noch alles Sowjetunion. Und haben gesagt, sie haben sehr gut gelebt, guten Job gehabt in der Hauptstadt. Und dann ist aber ja die Sowjetunion zusammengebrochen. Und wie viel, ganz, ganz viele andere, oder? Wenn sie im Staat geschafft haben, oder also, sie haben ja fast alle im Staat geschafft. Die Wirtschaft ist echt zusammengebrochen, die Leute haben ihre Arbeit verloren und dann sind sie aufs Land rausgezogen. Zu der Mutter von Wladimir haben sie, oder da haben sie ein Haus gehabt, sie können leben, haben sie gepflegt, auch bis sie gestorben ist und haben irgendwie geschaut, wie können wir überleben. Also eben der Garten, Hühner, er hat dann noch angefangen mit Bienen, sagen die auch. Also hat mit Honig können verkaufen, irgendwie hat man müssen schauen, wie können wir durch. Und sie gab aber ganz, ganz schwierige Jahre gewesen. Sie haben einen Sohn, haben dem sogar ein Studium ermöglichen. Der ist aber, kümmert sich nicht um seine Eltern. Und das ist, glaube ich, für die zwei ganz schwierig. Weil sie sagen, wir haben so gekämpft und jetzt schaut er nicht für uns. Dort weiss ich nicht, also ja, kenne ja nur ihre Seite, oder? Weiss ich nicht. Und sie leben sehr, sehr einfach, haben eine Rente von ungefähr 150 Schweizer Franken zusammen. Und das reicht auch zu Moldawien jetzt aber einfach nie nachher. Also die könnten ohne Unterstützung kaum sein. Ich frage mich immer wieder, wie machen sie das? Oder eben mittlerweile mit Sehmühe, mit Gehörmühe. Ja, es ist alles ein bisschen dreckig und schmeckt, also halt auch Kleider und so. Also ohne Hilfe ging es nicht mehr. Und das hat mich dann so schön gedacht, was die Ljuba hat gesagt. Zwar hat sie gesagt, wir sind so dankbar. Muss ich das vorlesen? Vor 4 Jahren ist der Pastor David hierher gezogen. Und er und die Leute aus der Gemeinde, die holen uns Wasser aus dem Brunnen. Die hacken Holz, für das wir heizen können. Sie versorgen uns mit Lebensmitteln und helfen uns auch sonst ganz, ganz viel. Ohne David und seine Leute könnten wir, glaube ich, nicht mehr überleben. Und sie haben uns von Jesus Christus erzählt. Und eben, das müsst ihr euch vorstellen, so einsame, eigentlich alte Leute, vielleicht, ja, manchmal schon verbittert, eben, die bekommen die Hilfe und bekommen ein Päckchen mit so Luxus aus der Schweiz. Ganz häufig sagen uns die Leute auch, eben der Kaffee, Tee, mein, da könnt ihr jetzt ehrlich ohne leben, oder? Aber es ist halt schon schön und fein. Da ist die Freude ganz einfach riesig. Und eben das, ich glaube, das tut auch so gut. Ich bin nicht vergessen, da denkt jemand an mich. Und hören wir ganz viel an, dass das eben wirklich einfach als Zeichen von Gott aufgefasst wird. Wow, ich bin nicht vergessen. Voilà, eben, Aktion Weihnachtspäckli. Ich arbeite bei Ostmission, und zwar also mit Schrecken. Ich werde alt, schon über 20 Jahre. Also ich war schon um 30 Jahre Jubiläum dabei gewesen, und jetzt wäre eben das 50 Jahre Jubiläum, wo ich euch natürlich herzlich einladen darf. Wir arbeiten für die Aktion Weihnachtspäckchen mit der HMK zusammen, mit AVC, Licht im Osten. Und haben das sehr gut zusammen. Ich bin sehr, sehr dankbar für die tolle Zusammenarbeit. Ja.
Das AVC, was heisst AVC? Weißt du das?
Ja, früher Aktionskomitee für verfolgte Christen. Jetzt heisst es ehrlich Aktion. Ich glaube, sie nennen sich eben Aktionskomitee für verfolgte Christen, tönt das so ein bisschen. Ich glaube, sie nennen sich wirklich im Moment einfach AVC-Hilfswerk. Genau, kommen Änder aus dem Pfingstler-Ecken. Wunderbare Brüder und Schwestern. Und wir sind ja alle, oder wir kommen alle so ein bisschen aus dem Gleichen, es waren alles so ein bisschen Bibelschmugglerwerk früher. Und also eben, wo man halt einfach die Christen hinter einem riesigen Vorhang unterstützt und wo das da auf ist, hat man müssen schauen, ja, wie fahren wir jetzt weiter? Wie können wir die Christen weiterhin unterstützen? Das ist vielleicht eben auch so ein bisschen unser Hintergrund, 73, oder? Da ist das noch voll gelaufen. Und genau, und darum tun wir als Missionswerk tun wir ja keine Missionare aussenden. Das ist einfach so gewachsen, sondern arbeiten mit einheimischen Leuten vor Ort. Und das ist eigentlich bei allen, eben HMK, VC, Lyon, machen das so ein bisschen ähnlich. Genau. Ja, Ostmission, jetzt muss ich noch meinen Werbespot bringen. Jubiläum, es ist wirklich ein bisschen weit, aber ihr werdet das also herzlich eingeladen, nächsten Samstag. Sehr herzlich eingeladen. Und wegen diesem Jubiläum habe ich auch sie stinkt noch, die Druckfrische, Ostvision, ich weiß gar nicht, wenn wir sie haben, ich glaube, Donnerstag oder Freitag, einfach unseren Jahresbericht halt. Darf ich doch euch herzlich empfehlen. Und es hat auch ein neues Buch gegeben. Das hat eben auch mit dem 50-Jahre-Jubiläum zu tun, aus der Asche zur Blüte. Ich habe das bei den Büchern hinterher gelegt, wo einfach die einzelnen Projekte vorgestellt sind. Genau, und dann habe ich noch das Weihnachtspäckchen Merci-Blatt mitgenommen mit auch noch Geschichten. Ja, das berührt mich halt immer. Ich finde Menschen spannend. So. Kann man eben auch gut noch der Nachbarin, die nicht da ist, oder wem auch immer, geben. Und stimmt, das habe ich noch mitgenommen, ein Karamell. Täfeli sagen die nicht. Ein Bonbon, ein Zeltli. Ein Zeltli. Aus Moldawien als kleinen Gruß. So. Und ihr dürft euch selbstverständlich auch über unsere Homepage informieren. Eben, komm, hat ja so die drei Säulen. Das eine ist ganz klar Aufbau, Hilfe, Gewerbeförderung. Das ist immer das Ideal, oder? Wenn die Leute auf eigenen Beinen stehen können. Und so hat es sich dann nach der Wende ja weitergefahren. Also man hat gesagt, ja, was machen wir jetzt? Kontakt haben wir, wie können wir die Christen unterstützen, dass sie auf eigenen Beinen stehen können? So ist die ganze Gewerbeförderung entstanden. Ich finde das nach wie vor etwas Geniales. Dass man Leuten helfen kann, steht auf eigenen Beinen. Das ist das eine, nachher Menschenhandel. Der Zweig ist ein bisschen jünger, als ich schon dabei war. wo man hat gemerkt, in all unseren Ländern, Projektländern, ist das ein grosses Thema. Eben, da habt ihr mit Odermatz die Spezialisten bei euch, die von Schmähwissen drin. Merci, viel mal für euer Engagement. Und direkt nach wie vor, eben, Direkthilfe, Nothilfe. Weil auch bei uns haben wir ja viele Leute, die nicht allein zu Gang kommen. Ein Sozialsystem, das einigermaßen funktioniert. Eben, was an vielen Orten in Osteuropa nicht so ist. Genau. Und so kommen wir wieder zurück zu den Weihnachtspäckchen oder in vielleicht auch in den Aufhänger. Ganz klar Nothilfe eigentlich. Und die Päckchen gehen eben da nach Osteuropa. Eigentlich jede von diesen Missionen, also die von der Ostmission, jetzt gehen auf Weißrussland, Ukraine, Moldawien, weil das einfach die Länder sind, wo wir unsere Leute haben und das ist humanitäre Hilfe leisten. Das ist noch in der Schweiz. So werden die verpackt und fahren dann eben zu Orb oder wo immer, zu Winterthur, fahren die ab. Und nachher kommen sie in unsere Projektländer, dort werden sie ausgeladen und gezollt und werden dann weiterverteilt. Das finde ich immer sehr spannend. In der Schweiz dürft ihr auch nicht mehr fahren. Das Vorderjahr haben sie uns, also das ist auch Mukatsche, in der Ukraine, letztes oder vorletztes Jahr hat sie so ein Bild geschickt, die einfach irgendwie so wie auf einem Skiträger haben sie gerade so ein ganzes Holzding, also Holzrahmen aufgebungen. Geht auch, es geht fast alles. Genau. Ich habe auch schon Schlitten gesehen, Eseln, was auch immer. Eben mit dem Auto. So kommen die Päckchen näher, kommen die zu den Leuten und ganz, ganz viel, wie da nachher, nach der Schule, kommen dann am Schluss nachher eben zu Fuß irgendwo hin. In eine Wohnung oder so. Und dort möchte ich euch jetzt eben einfach noch ein bisschen mitnehmen, auf Psyche. Wie sieht das so aus? Vielleicht stimmt. Jetzt habe ich gedacht, ich müsste am Anfang dann noch geschwind ganz kurz über die Ukraine erzählen. Dort sind wir ja schon lang tätig. Und auch dieses Jahr, staune ich immer wieder, eben, haben unsere Leute Päckchen verteilt, werden wieder verteilen. Aber da läuft noch viel mehr. Aber Lebensmittelhilfe, Kleider, humanitäre Hilfe. Und ich denke nach wie vor, wenn ich die Bilder sehe, ich habe keine Ahnung. Wie ist echt das für die Kinder? Oder? Das ist dann ein Kauerunger, die haben im Kauerunger Weihnachten gefeiert. Wie ist echt das für so Kinder, die ja immer wieder, also jetzt denken wir, mit einem Kauerunger hockt und oben polen, also die wissen, was Todesangst ist. Und jetzt bekomme ich da einfach ein Päckchen, vielleicht ist mein Ganze daheim kaputt. Riesen Freude. Und eben auch das Ding, was denkt jemand für mich oder rechts, das ist so ein Punkt der Unbesiegbarkeit, was sie überall haben, was einfach Weihnachten gefeiert, oder? Weihnachten ist trotzdem, auch wenn wir nicht verstehen, was um uns herum passiert, wenn es ganz hässlich ist, Jesus ist gleich da, mit drinnen. Ich glaube, das ist so, so wichtig. Und für mich sind unsere Leute vor Ort dort halt schon Helden. Wir haben unsere Partner, die Kinderclubs, die sind im ganzen Land. Und sonst sind die vor allem in Zaporizhia daheim. Dort, wo das AKW ist, gehört man bei den Medien. Und weil sie schon vorher viel Lebensmittel verteilt haben, geht es weiter. Also haben sie all die Kontakte. Wir können einfach Geld schicken und sie können nach wie vor einkaufen vor Ort, die Lebensmittel verteilen. Genau, hey, aber auch, also die EU ist, haben sie in Westen übergezügelt, weil sie ja auch nie wissen, wenn sie selber müssen evakuieren müssen. Sie dort Flüchtlinge unterstützen. Das ist das eine. Das andere ist halt wirklich nachher auch evakuieren. Also ich meine, eben, die Bilder links, die kennt ihr aus den Medien. Aber das ist der Dima, oder ich weiß gar nicht, wer es gefüttert hat, der Vlad, der gefüttert hat und sagt, eben, also, es gibt einen Punkt, wo man nicht mehr Lebensmittel bringen muss. Oder dann müssen wir einfach die Leute rausholen. Und es tut mir aber auch immer wieder, also eben, das ist ein kaputtes Haus, oder? Das sind Sachen. Ist eigentlich nicht tragisch. Die Leute sind viel schlimmer. Aber ich denke halt immer wieder, das sind einfach wie Gemeinschaften, die auseinandergerissen werden. Das tut mir auch so leid. Wir sind im 22, genau, pardon. Im Januar, eigentlich noch vor, bevor es der Krieg ist losgegangen, waren wir noch in der Ukraine, eben auf Päckli-Tournee. Und da weiss ich einfach die Dörfer, die es nicht mehr gibt. Also wir sind dort in der Stube von Leuten gehockt, keine Ahnung, ob die noch leben. Ihre Dörfer gibt es auf jeden Fall nicht mehr, oder? Auch die christliche Gemeinde, also ihr müsst euch vorstellen, ein Siedler gibt es nicht mehr. Die einen sind in Deutschland, Frankreich, in Portugal, die anderen sind am anderen Ende der Welt. Da ist ja so viel an Beziehung, an Vernetzung, was auch immer, und das ist alles kaputt. Das tut mir immer wieder eigentlich auch sehr, sehr weh. Einfach das Menschliche, das da dahinter steht. Und so sind sie auch ganz im Westen, das ist da in der Kleiderstube, halt einfach auch Flüchtlinge im eigenen Land, oder? Und die Ukraine ist gross, also der fährt wirklich einfach bei Null an, wenn ihr irgendwo da so rausgerissen werdet. Genau. Und auch das ist da in der Gemeinde in Moldawien, also unsere umliegenden Partner in den umliegenden Ländern, die immer wieder staunen, was die geleistet haben. Und wo wir sie eben, das ist eine Gemeindesaal, oder? Ja, was sehr, sehr viel, oder mit sich mit sehr viel Liebe, würde ich so sagen, um die Flüchtlinge kümmern und wo wir sie einfach auch mit Finanzen unterstützen. Gerade Moldawien, eben, das leisten können sie, die Lebensmittel zahlen könnten sie nicht. So. Aber ja, was ich schon gestaunt habe, was da alles geht und wie sie sich einsetzen. Voilà, aber jetzt wirklich Päckchen Moldawien. Immer noch eines der ärmsten, wenn nicht das ärmste Land zu Europa. Und Gegensätze sind halt sehr gross, oder? Eben auf dem Land sieht es so aus. Vor Corona hat man gesagt, dass etwa 40% der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter im Ausland arbeiten. Neue Zahlen habe ich eigentlich gar nicht. Dann haben natürlich viel zurück müssen. Ob jetzt die alle wieder gegangen sind, weiß ich nicht. Aber es sind viele. Und die fehlen daheim, sonnenklar. Aber andererseits verstehe ich so. Oder ganz viele Junge, die sagen, hier habe ich keine Perspektive, jetzt habe ich gute Ausbildung, ich kann arbeiten, wie ich will, ich komme auf keinen grünen Zweig, ich kann von meinem Lohn nicht leben. Ich meine, die haben ja alle auch Internet. Will ich hier leben? Einerseits, andererseits natürlich auch Familie. Oder? Wenn wir, dann können wir eben mit einem Kind. Wenn ich würde merken, wir können die nicht mehr versorgen, dann würde mein Mann und ich auch schauen, was machen wir. Also höchstens würden wir ja auch gehen. Das finde ich nicht toll, aber eben, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und in der Stadt, also eben, das ist das andere. Es gibt natürlich Leute, die so leben wie wir. Es gibt auch sehr reiche Leute. Im Gegensatz sind halt sehr gross und sehr stark nebeneinander. Viel sichtbarer, ich würde es so sagen, als bei uns. Und genau, oder ich habe häufig zu so Mittelschicht, wir kommen auch irgendwie durch. Schwierig wird es einfach, wenn irgendein Problem kommt, eben jemand verunfallt, irgendwie ein Kind wird geboren, oder es braucht nicht viel. Wie machen wir das jetzt? Dann haben wir gerade Fina oder meine Mann oder ich verliere die Arbeit, dann wird es schwierig. Und was halt auch ist, ich denke, logisch, wie bei uns auch, menschliches Versagen, Moldawien hat laut Wikipedia der höchste Alkoholkonsum pro Kopf, also umgerechnet. Ich kann es nach wie vor fast nicht glauben, aber ich schaue es immer mal wieder nach und sie sind einfach immer wieder das oberste im Pro-Kopf-Konsum. Und das macht natürlich die Sache nicht besser. Und sehr häufig leiden da Kinder darunter, die können nichts dafür. Genau, und so eine Familie möchte ich euch besuchen, Victoria oder Vitali, ein Mädchen. 5 Buben und eben einfach eine schwierige Familie. So. Die Eltern beide in ihrem Dorf aufgewachsen, haben keine Ausbildung können machen. Und sie halt einfach reingerutscht. Da steht ein Häuschen. Der Vater hat in Moskau gearbeitet, lange, hat sich so können, dass, sie sich so das Häuschen können kaufen. Und irgendwann ist mit wachsender Anzahl Kind, hat dann aufgehört, auf Moskau gehen, immer wieder, also die gehen häufig der Schwarz, oder? Gesagt, nein, jetzt bleibe ich hier. Und hat dann aber auch eben aufgehört, wie soll ich sagen, einer geregelten Arbeit nachgehen. Also er arbeitet schon immer wieder, aber er trinkt halt auch, wird häufig dann auch mit Schnaps bezahlt, statt mit Geld. Und sieht sehr schwierig, sehr verwahrlost aus in dieser Familie. Sagen wir es mal so. Er arbeitet häufig als Forstwart, kann er arbeiten. Das hat den Vorteil, dass er den Holz heimbringt, dass er sich wenigstens heizen kann im Winter. Genau, aber ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, oder? Und die Kinder dürfen über Mittag in unser Tageszentrum. Also ich finde es schon immer faszinierend, oder? Das ist das gleiche Dorf. Dort sieht er, wie die Wange aussieht. Und dann im Tageszentrum, also das, die Häuser stehen nebenan, oder? Da ist der Katalin, der Älteste, der Kleider auslesen darf. Und das ist schon um, oder? Ihr seht das in Eike-Pulli. Das tut halt schon wohl, wenn ich auch dazugehöre. Als Teen ist das ja wichtig, wenn ich schöne Kleider darf haben. Also von dem her denke ich immer wieder die Kleidersammlung. Natürlich hilft es, dass die Leute warm haben und gut angelegt sind, aber es hilft eben auch, es geht auch tiefer oder weiter, oder? Psyche. Ja, schöne Kleider. Ich bin jemand. Genau, die Kinder dürfen jeden Tag nach der Schule in das Tageszentrum, bekommen dort zu essen. Der Leiter, eben, der David, hat auch gesagt, dass sie immer Hunger haben, viel essen. Früher haben wir sie öppe auf der Straße gesehen, betteln. Und auch dort natürlich, die Kinder bekommen ja nicht zu Weihnachten, zu Geburtstag, was auch immer. Die Eltern haben andere Sorgen, wenn sie da irgendwelche Geschenke machen für ihre Kinder. So. Und das ist natürlich eine Riesenfreude. Genau, auch, ich weiß nicht, ob das Buch Lismerinnen oder Lismer hat. Kappen, Händchen, Socken. Das ist immer, also eben, ich weiß nicht, wie manches Kind habe ich gesehen, in ihrer Karriere, ein Päckchen auf, Kappe auf den Kopf. Das ist immer wieder eine grosse Freude. Ganz herzlich hat mit Madalina gedacht, sie da rechts. Das muss ich euch jetzt eben auch noch schnell vorlesen. Sie hat gesagt, merci vielmal für das feine Essen im Tageszentrum. Am liebsten habe ich Fleisch- und Wurst-Sandwich. Das gibt es nämlich bei uns daheim gar nie. Also vielleicht noch eben zwischen ihnen immer wieder auch Familie, die man besucht, was heisst, also da wird wirklich nicht gekocht. Es hat auch keinen Esstisch, wo man alle zusammen drum essen, oder? Man isst irgendwie kalt und Brot und was halt gerade rum ist. Aber nicht so wie bei uns, oder? Also die Familie Bürki versammelt sich am Morgen, am Mittag, am Nacht um den Tisch, alle die, die da sind und wir reden zusammen. Das hat er in so einer verwahrlosten Familie in dieser Form nicht, das lehren Kinder. Aber er hat im Tageszentrum lehren kennen. Voilà, Madalina. Im Tageszentrum haben meine Brüder und ich die Lichtung gelernt lesen. Schon haben wir das irgendwie nicht geschafft. Jetzt können wir Moldawisch und Russisch lesen, also latinische und kyrillische Buchstaben. Aber am liebsten lehre ich christliche Lieder. Die summe ich den ganzen Tag vor mir her und ich möchte später gerne zum Lobpreisteam in unserer Kirche gehören und ganz viele schöne Lieder für Gott singen. Oh, und wenn ich die, oder wenn ihr seht, wo das Kind herkommt und wenn ich dann so etwas höre, dann denke ich, ich könnte dich rennen. Das ist so schön, oder? Jesus einfach so zu so einem Kind geht, ins anrührt. Die Madalina hat eine Zukunft, oder? Und genau das ist auch das, was er David hat gesagt. Er hat gesagt, wie könnten wir nicht solchen Kindern helfen? Er hat, sie ist selber ein Kind mit, ich glaube, Autismus ist es also mit Problemen, er hat Einladung ins Ausland. Aber der David eben ist jetzt jemand, der sagt, nein, meine Aufgabe ist hier. Gott hat mich hier in das Dorf gestellt, eben für ältere Leute, für diesen Kindern zu helfen. Da wollte ich treu sein, da wollte ich bleiben. Und das ist für mich sehr, sehr eindrücklich, eigentlich, dass er sagt, mal, da wollte ich bleiben. Und das ist genau das, was wir wollen. Oder so Leute wie, neben, wie David, also er ist ja nicht alleine, der steht hier exemplarisch, seine Familie, sein Team unterstützen, eben mit dem wir Kinder von Moldawien, dass sie in ihrem Dorf etwas können verändern können. Ja, dass sie dort einfach Gottes Hände und Füße dürfen sein. Man sagt, dass etwa jedes dritte Kind in Moldawien, ja, Anführungszeichen, soziale Weise ist. Das ist ein blöder Ausdruck. Halt einfach, das heisst, verwahrlost daheim. Oder gibt es natürlich auch sehr liebevolle, aber mausarme Eltern oder wirklich in den Kinderheim aufwachst. Und wir haben aber im 16. Jahr angefangen mit 7 mutigen Partnergemeinden, die wir unterstützen, dass sie so ein Tageszentrum haben können. Und dann müssen wir Werbung machen, wie verrückt. Und mittlerweile kommen die selber und sagen, wir wollen auch so ein Tageszentrum. Eben jetzt bei euch, das wäre ja genial, oder? Es braucht eigentlich einfach einen Raum, es braucht eine Küche und es braucht Ehrenamtliche. Und das ist so schön, finde ich, wie das gewachsen ist. Die tun dann einfach das Mittagessen organisieren, also nach der Schule dürfen die Kinder herren und ein Nachmittagsprogramm. Und sie bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben, das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal gibt es dann, also dann kommt es darauf ab, ihr könntet die Gitarrenlektion anbieten, oder? Oder was denn die Leute nachher halt vor Ort können. Genau, und was natürlich ganz fest auch dazugehört, ist immer so eine Art, wie soll ich sagen, eine Kinderstunde, dass sie einfach von Jesus hören, was er gerne hat. Schau, was auch immer du daheim hörst, dass, genau, sie haben nicht nur die lieben, netten Gemeindekinder, Kinder, die geschlagen werden, die Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch erleben daheim. Schau, da ist ein Gott, der dich gerne hat. Wir haben dich gerne, wir wollen dich fördern. Du bist wertvoll. Ich glaube, das ist so wichtig, dass das die Kinder hören und eben erfahren. Oder hören ist schön, aber ich muss es auch erfahren. Es ist so, ich bin hier angenommen. Und die Gemeinden stellen eben die Räume zur Verfügung. Die Mitarbeitenden, das könnten wir nicht zahlen. Also die sind genauso ehrenamtlich tätig wie die Leute, die hier Päckchen machen. Und wir zahlen ihnen die Lebensmittel, aber unsere Leute vor Ort sind natürlich auch Schulen, wie helfen mit dem Budget, wie mache ich mit wenig Geld einen guten Menüplan und wie gehe ich mit so Kindern um? Sie können ja rund um die Uhr anrufen bei Problemen. Es ist nicht immer so reibungslos, sind nicht alle Kinder lieb und nett. Was machen wir jetzt? Hat das Kind gestohlen? Was auch immer. So stehen auch unsere Leute zur Seite. Und ich möchte euch da noch einmal zwei so Familien zeigen. Der Vadim mit dem Slavik, mit einer ganz anderen Situation, die gehören zu einer Gemeinde, sehr engagiert sogar. Der Slavik ist 13 und dort ist die Mutter mit den älteren Geschwistern draus. Die sind in Polen mittlerweile und der Vadim ist mit seinem 13-jährigen Sohn alleine geblieben und ich glaube, sie leiden, also es war vor 4 Jahren, die leiden beide zusammen immer noch schrecklich unter dieser Trennung. Der Vadim mit seinem Velo, darum hat er es auf das Bild müssen, der arbeitet bei der Eisenbahn, der fährt alltag 10 Kilometer zur Arbeit, 10 Kilometer zurück, aber er hat gesagt, es sei schwierig. Jahrelang hat diese Bankgesellschaft keinen Lohn mehr können zahlen, dann sei er, eine Weile ist er auch für Russland gearbeitet, aber er sagt, der Slavik war bei den Nachbarn, und aber ich habe gemerkt, ich schaue nicht zu diesem Kind. Es verwahrlost, es bekommt da Sachen mit über, die ich nicht will als Christ. Also ist er wieder zurückgekommen. Und ist aber, also er sagt, es geht fast nicht. Jetzt mittlerweile zahlt diese Bahngesellschaft wieder Lohn. Und er hat gesagt, er bekommt etwa 300 Schweizer Franken pro Monat. Aber auch das reicht eigentlich nicht. Er hat gesagt, für das wir gut leben konnten, brauchten wir etwa 500 Franken. Und vor allem, arbeitet dann natürlich voll, ist als alleinerziehender Vater, glaube ich, auch ein bisschen überfordert. Und er sagt, ich bin so froh, dass mein Sohn ins Tageszentrum kann. Da links hat er als König, glaube ich, im Krippenspiel. He. Und der Slavik hat dann noch gesagt, ich bin so froh, dass ich jeden Tag ins Tageszentrum kann gehen. Schon nur wegen dem Essen, weil mein Papi arbeitet ja häufig Schicht. Und dann hat er jetzt wirklich keine Zeit für mich zu kochen. Merci vielmals für das Tageszentrum. Ich lerne hier so viel und bekomme auch Hilfe bei den Hausaufgaben. Und die Leiterinnen und Leiter haben mich fest gern. Ich gebe mir ganz fest Mühe in der Schule, weil ich möchte gerne Informatiker werden. Also von dem her, es hat auch solche Familien, oder? Ich muss nicht nur die krassen zeigen, die geben sich sehr Mühe. Und tun alles, was sie können, aber es reicht einfach nicht. Sie kommen nicht durch mit dem, was sie verdienen. Geht auf den Dörfern raus, oder? Ist es dem auch sehr schwierig. Der ÖV ist dann wieder teuer in die nächste grössere Stadt. Im Dorf gibt es keine rechte Arbeit. Die Leute die Wohnungen besitzt man ja meistens. Also man kann nicht sagen, ja, zügeln wir halt in die nächste Stadt. Beziehungsweise, das geht schon, aber Mieten sind sehr, sehr teuer. Also viele Leute haben das Gefühl, die strampeln und das reicht einfach nicht. Und wenn wir sie dort ein bisschen entlasten können, finde ich das wunderbar. Genau, oder noch Silvia, also Das ist Mutter, der Mihai und Lydia. Die sind 16 und 10. Gehen auch in ein Tageszentrum, leben zusammen mit der Mutter, eben mit der Silvia, vom der Vater hat niemand nichts gesagt. Und das Grosse ist auch rum, irgendwie noch. Und Silvia, die arbeitet immer wieder in Deutschland, ist glaube ich, im Ausland. Die Kinder sind dann nachher auch beim Pastoren-Ehepaar, das ist dann ein anderes. Oder das Grosse schaut zu ihnen. Victor und Raisa heissen da Pastoren. Und das ist eine Familie, die mal manchmal Schicksalsschlag hinter sich hat. Auf einmal der Mihai, der hat als Jähriger hat dann eine Pfanne verwutscht und hat sich heisse Molke, ich glaube, über das Gesicht abgelassen. Mehrere Operationen hinter sich, monatelang im Spital gsi. Ja, sie sind dort unterstützt worden von einem Christ vor Ort, oder das der Pastor hat gesagt, im Ausland. Das ist das eine. Und nachher, genau, der hat dann auch das Haus gekauft, wo sie jetzt wohnen. Er sieht, auch im Dorf gibt es ja genug Häuser, die meisten Leute sind eh weggezügelt. So sieht es jetzt aus. Einigermassen sauber, genau, die geben sich Mühe. Und im 19., da war Silvia auch gerade im Ausland, die Kinder hatte echt noch eine mittlere Schwester gehabt. Ja, genau, immer noch Silvia. Und die hat sich vergiftet, also unabsichtlich, mit einem Mittel, ist gestorben. Und das war, glaube ich, ganz schwierig gewesen. Silvia ist natürlich sofort heimgekommen. Aber seit man dann ist der Corona kam, ist sie da gewesen, seit man jetzt wieder auf Reisen darf, arbeitet sie wieder im Ausland. Vielleicht halt auch noch ein bisschen Flucht, oder? Es ist so schwierig. Und immer noch wieder die Hoffnung, ich denke, sie hat doch keine Schulbildung. Sie sieht, sie kommen sie nach Hause mit 200-300 Franken oder Euro, wo man sagt, so viel hättest du, glaube ich, hier auch verdienen können. Also, die Tagesleiter probieren immer zu sagen, bleib doch hier. Schau, 10 und 16, deine Kinder brauchen dich. Das Grosse, was sie bei ihm sind, ist auch alkoholabhängig. Wir können schon für die Kinder schauen, aber du bist die Mutter. Aber das genau, ist einfach irgendwie schwierig. Und von diesen Kindern muss ich euch auch noch schnell etwas vorlesen, weil mich das so berührt. Die Lydia hat gesagt, das Tageszentrum ist für mich ein Ort, wo ich Freundlichkeit, Liebe, Fürsorge erfahre. Und ich habe die Bibel und Jesus gelernt kennen. Ich bin von Herzen dankbar, dass Kong das Projekt erfunden hat. Manchmal haben wir fast nicht mehr zu essen früher. Aber der Victor und Raisa, eben die Leiter, die haben uns immer so gut geholfen, wie sie nur irgendwie können. Die sind wirklich wie zweite Eltern für uns. Kümmern sich seit Jahren um uns. Und durch jedes Vorbild habe ich realisiert, dass ich gerne Psychologie studieren möchte. Ich gebe in der Schule mein Bestes, dass ich später Menschen wie meiner Mutter, was so schwierig ist, dass ich ihnen helfen kann. Sie hat so viel Schweres durchgemacht. Und der Mihai, ich gehe auch gerne ins Tageszentrum, weil dort sind auch meine Freunde und ich lerne so viel. Früher war es für mich ganz schwierig, wenn andere mir wegen meinem Gesicht haben angestarrt oder ausgelacht und ausgespottet. Heute bin ich nicht mehr so beleidigt, sondern ich ignoriere es einfach. Oder ich erzähle den Leuten, was passiert ist, was sie interessiert. Ich möchte gerne bei der Feuerwehr arbeiten, wenn ich gross bin. So könnte ich den Menschen helfen. Und eben, keine Ahnung, was aus diesen Kindern passiert wäre, ohne Hilfe. Das berührt mich immer so. Eben, Kinder in einem Heim, oder was ganz schwierig haben, die haben meistens keine Zukunftsperspektive. Die leben einfach im Hier und Jetzt, weil die haben ja genug schwer zu tragen am heutigen Tag, oder? Und sie haben beide den Wunsch, zu helfen. Also die ganz für die gemerkt, mir ist geholfen worden, ich will auch helfen. Das finde ich so, so, so schön. Die Zukunft, die haben Pläne. Und da genau, dort sind wir im Moment dran. Ja, was machen wir jetzt mit diesen Jungen, wenn sie zum Tageszentrum auskommen? Haben wir jetzt den Sommer so ein bisschen wie die erste, also Anlehre, ich habe einfach ein halbes Jahr jetzt mal gearbeitet mit Gewerbetreibenden vor Ort. Das finde ich auch schön. Aber der andere ist so einer. Der ist, genau, ich möchte euch eigentlich nicht mehr viel erzählen. Er hat euch nur gesagt, ich bin auch ins Tageszentrum. Er macht das, ist sogar in einem Studium mittlerweile. Mit mir geholfen und jetzt habe ich geholfen, Kinderlagerleit über Weihnachten. Das, was ich bekommen habe, darf ich weitergeben. Oder Dasha, die ist im Gimmer. Brotet, eben meine Kinder, oder 13, 15, da geht es im Moment darum, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die ihren Weg finden würden, wenn man ihnen nicht ein bisschen helfen würde. Schau, der Junge hat jetzt mal eine Schnupperlehre gemacht, oder, aber das kann er ja nicht, da kommt er nicht von selber auf die Idee. Tascha, die sagt, ich bin im Gimmer, keine Ahnung, was aus mir sonst wäre passiert. Vielleicht wäre ich schon schwanger, oder? Und jetzt bin ich da, ich stehe da und ich habe eine Zukunft. Voilà. Und zum Schluss eben noch, sie, all die Ehrenamtlichen, unsere Mitarbeitenden, das sind echt meine Helden. Ich denke, die Not ist so gross, aber sie sagen einfach, nein, wir sind Hände und Füße von Jesus, wir wollen seine Liebe weitergeben. Und wenn wir sie unterstützen können, die tagtäglich dran sind, dann finde ich das wunderbar. Aber das Tun, sie tun und unsere Arbeit oder unsere Aufgabe ist, sie auch zu unterstützen. Und genau, dort wäre eben noch der zweite Werbeblock, selbstverständlich brauchen wir Finanzen, sind dankbar um alle Spenden, ja, die Zettel da mit den Patenschaften. Ja, oder eben, für jedes Weihnachtspäckchen, für alles, was wir bekommen, sind wir dort einfach von Herzen dankbar. Und ich sehe das wirklich als grosses Vorrecht, dass wir dort auch dürfen tätig sein. Und ganz zum Schluss, aber ich hätte es so umgekehrt gemacht, der Bibelvers am Anfang, und für mich ist das echt die Ausführung dazu. Als ich das habe gesehen habe, die Jahreslosung, das hat mich gerade so berührt, das Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Einfach schön. Das ist ja die Hagar, die realisiert, als Sklavin verstoßen und plagen, da ist ein Gott, wo mich sieht. Ich hatte schon eine Predigreihe darüber gehabt, das mache ich jetzt nicht. Aber das hat mich so berührt, oder? Eben, das ist der Ukraine-Krieg, die viele Not, all das, was geht, ist ja nicht nur in der Ukraine, ganz vielen Orten auf der Welt. Und echt zu wissen, da ist ein Gott, wo mich sieht. Das gilt ja nicht nur für die Hagar, das gilt auch für uns. Da ist ein Gott, wo mich sieht. Und ich meine, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, das geht ja auch uns manchmal so, oder? Wer bin ich denn? Vielleicht auf der Arbeit, wo immer, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt, was auch immer. Und nein, stimmt nicht. Da ist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, die Zusage gilt auch ganz fest auch für uns, eben auch für die Leute, die ich erzählt habe. Gott sieht uns mit seinen gnädigen, vergebenden, barmherzigen, liebenden Augen, hat uns gern, oder? In allem Elend, in aller Not, einfach ein Gott, der sagt, ich sehe dich gern, ich nehme dich an, so wie du bist mir wichtig. Ich habe dich gern. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das so ein bisschen das Fundament ist von unserem Gehen, oder? Das kann ja sehr schwer werden. Einfach zu wissen, nein, ich muss nicht die Welt retten, ich darf einfach die Liebe, die ich bekomme, die darf ich weitergeben. Weihnachtspäckchen, das kann Blumen für die Nachbarn sein, Kollegen zuhören, die mir zum 100. Mal das Gleiche erzählt. Wo ihr dran seid, ich darf Gottes Liebe weitergeben, auf meine Art, in meinem Umfeld. Und schlussendlich, und das tut mir auch sehr wichtig, geht es ja eben dann nicht um mich, um das, was ich tue, um meine tollen Werke. Es geht um Jesus, oder? Er hat die Menschen gern, wie wir das nie könnten. Ja, und wir dürfen einfach an unserem Platz das tun, was er für uns vorbereitet hat. Und das möchte ich euch auch mitgeben in die Woche und euch einfach viel Freude wünschen. Mit dem Weihnachtspäckchen natürlich dann wieder, aber einfach auch mit Jesus und gespannt sein darauf, was wir alles erleben. Merci viel, viel mal. Dann übergebe ich gerne wieder dir, Betty. Jetzt ist dir im Fall noch etwas ab.